Guten Morgen. So schön bei euch zu sein, mal wieder. Nachdem ich letztes Jahr wegen einer gesundheitlichen Krise nicht kommen durfte, mir geht es wieder richtig gut. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich kann wirklich sagen, durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Ja, und es ist nicht selbstverständlich für mich, dass ich auch wieder hier vorne stehe. Es ist eine ganz große Freude, für mich hier zu sein und mit euch ein Thema zu teilen, mich einzuklinken in eure Predigtreihe über Nachfolge, über Jüngerschaft, von der Freude, Jesus nachzufolgen, habe ich das mal genannt. Und wenn die Petra mich anfragt, dann zu predigen, da freue ich mich immer total und dann höre ich natürlich auch ein bisschen in die anderen Predigten rein. Wenn ihr so eine Predigtreihe habt, was haben denn die anderen schon so gepredigt? Und das war ja geballte Frauenpower, gell, die letzten Wochen, also die Annie Schenks und Petra, du und natürlich auch die Tabea, das war schon richtig stark. Und ich möchte in dieses Thema Nachfolge mit einer etwas humorvollen Geschichte einsteigen. Jesus läuft so über die Straße und sieht verschiedene Menschen und geht auf die zu. Das ist ein Amerikaner, ein Chinese und ein Schwabe. Und er geht zuerst zu dem Amerikaner und der Amerikaner: "Oh Jesus, can you pray for me? I have problems with my back." Also ich habe so Rückenprobleme. Ne? Und Jesus geht zu dem Amerikaner und sagt: "Be healed in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." Und der Amerikaner richtet sich auf: "Wow, praise the Lord, hallelujah, I am healed, ich bin geheilt, ja." Wunderbar. Und dann geht er zu dem Chinesen und der Chinese hat ein ähnliches Anliegen und sagt dann so auf Chinesisch, dass er auch Rückenprobleme hat und Jesus sagt dann irgendwie Xing Shang Shung und dann, der Chinese ist total auch geheilt und bedankt sich dann bei Jesus und dann kommt er zu dem Schwaben. Ja, was kommt jetzt, gell? Wisst ihr, was der Schwabe gesagt hat? Er hat gesagt: "Jesus, bevor du jetzt irgendwas machst, ich bin 6 Wochen krankgeschrieben und heute ist der 3. Tag. Bevor du mich jetzt berührst, muss ich dir noch was sagen. Ist es nicht manchmal bei uns so, dass wir Jesus zwar schon in unser Leben lassen, aber manchmal so: wasch mich, aber mach mich nicht nass. Oder also Jesus, bevor ich dir nachfolge, dann musst du einfach meine Nahrungsunverträglichkeit noch wissen und warum ich jetzt einfach nicht so viel für dich tun kann und warum ich eingeschränkt bin. Und Jesus sagt: "Du, da habe ich gar kein Problem damit. Ja, das will ich hören, aber das ist gar kein Problem. Also deine Ausrede, die sind eigentlich kein Problem. Ich möchte eigentlich dich dahin bringen, dass du keine Ausrede mehr brauchst." Amen. Also diese Ausrede, die kennen wir. Und ich habe so eine Frage auch mitgebracht: Ist es für dich leicht oder eher schwer, Jesus nachzufolgen? Weil wenn wir so Ausrede haben, dann denken wir ja, das ist vielleicht schwer. Also da kommt etwas ganz Schlimmes auf mich zu, wenn ich da mich total radikal auf Jesus einlasse. Und möchte ich mitnehmen in der Erinnerung, falls es in deinem Leben passiert ist, dass dieser Moment war, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Bei mir war das eher so ein Prozess. Denk mal daran zurück, was da passiert ist. Bei mir war das damals so, auch wenn es wie gesagt nicht an einer Entscheidung war, als junger Mensch: Ich habe diesen Jesus kennengelernt. Ich habe gesagt: Ich will nichts anderes mehr. Es ist so kostbar. Jesus ist durch seinen Tod und seine Auferstehung, der macht mein Leben neu und ich will nichts mehr anderes. Es ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Könnt ihr euch noch ein bisschen an diese Leidenschaft erinnern, dass Jesus alles war und nicht so Jesus plus das und das und das? Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das ist so kostbar. Es gibt nichts Besseres, als dich kennenzulernen. Und ich glaube, an den Punkt möchte uns Jesus immer wieder zurück führen, dass er uns wirklich alles ist. Diese Geschichte mit dem Kämmerer aus Äthiopien, der da unterwegs war und der Philippus ihn angesprochen hat in der Wüste und ihm dann aus dem Jesaja das ausgelegt hat und ihn dann getauft hat. Und dann heißt es nur, der ist seiner Straße fröhlich weitergezogen. Ja, der war sowas von erfüllt, der wollte nichts anderes als Jesus. Der hat Jesus gesucht und hat ihn gefunden. Und Jesus möchte uns, und das empfinde ich auch für heute Morgen, und möchte da werben auch in deinem Herzen, immer wieder an diesen Punkt zurückführen und die fragen, bin ich nicht genug? Ich möchte dir alles sein und ich möchte nicht nur ein Teil deines Lebens sein. Diese Geschichte, diese Nachfolgegeschichte, die wir jetzt nochmal anschauen, wie das bei den Jüngern angefangen hat. Also ich habe ja gerade gesagt, wie hat es bei dir, wie hat es bei uns angefangen? Markus 1, 16 bis 20, eine sehr bekannte Geschichte. Ich lese sie nochmal. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Das sind diese Verse aus der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ich diese Verse gelesen habe und heute lese, dann denke ich immer, oder wenn ich sie bei The Chosen anschaue, das ist ja wunderbar, jetzt kommt die dritte Staffel auf Deutsch, wie kann man einfach alles nur so liegen lassen? Ich habe das auch schon mal überlegt. Da schaffen die noch was. Und dann kommt da jemand und sagt, kommt mit, und dann lasse die alles einfach stehen und liegen. Dann habe ich gesagt, jetzt schaffen wir erst mal fertig. Und können einfach unser Geschäft liegen lassen. Also auf Schwabe hätte das jetzt wieder gesagt. Gell? Also Jesus, bevor du, muss ich es erst mal fertig schaffen. Oder ich kann doch meinen Vater mit den Arbeitern nicht einfach allein lassen. Ich kann nicht einfach mit dir mit. Das können wir menschlich nachvollziehen, oder? Dieses sofort irritiert uns, oder? Das ist nicht, das ist sogar verantwortungslos. Alles so, also die in der Verantwortung gehabt, auch für den Betrieb und so weiter und so fort. Dieses sofort ist mir ins Auge gesprungen. Das ist wie so eine Kante für mich. Was hat die Jünger dazu angetrieben, sofort alles stehen und liegen zu lassen? Ich glaube, es war diese Anziehungskraft, die Jesus hatte. Sein Ruf, kommt mit mir, folgt mir nach, war so herzensdurchdringend, so motivierend, so werbend, so unwiderstehlich, dass sie das gemacht haben. Da war so eine große Hoffnung, die allein dieser Ruf ausgelöst hat im Herzen der Jünger, eine Erwartung, da ist jetzt jemand, der das Leben in Fülle hat und der uns mitnimmt. Das kann man wahrscheinlich kognitiv sich gar nicht vorstellen, aber so stelle ich mir das jetzt vor. Warum sind die Jünger da so spontan mitgegangen? Die haben jetzt nicht, wie wir es manchmal machen, gesagt, also Jesus, warte mal ganz kurz, aber bevor du jetzt irgendwas machst. Ne? Ich brauche noch ein bisschen Zeit, ich bin vom Diskprofil stetig gewissenhaft. Ich muss mir jetzt erstmal Pro und Contra aufschreiben. Wenn ich mit dir jetzt mitgehe, dann, das klingt wirklich spannend und ich bin neugierig und es ist ein Abenteuer. Aber ich habe auch eine Kontraseite, ja, ich muss jetzt da Dinge verlassen und mein Vater ist jetzt mit den Arbeitern neu und wir haben eine wichtige Rolle gehabt in dem Betrieb und so. Und ich würde jetzt dir vorschlagen, in so einem Change-Management-Prozess, die nächsten 6 Monate, wird man dann zu dieser Entscheidung kommen, dir nachzufolgen. Sind wir nicht manchmal so? Nein, sofort. Sofort. Ohne Veränderungsmanagement. Sofort. Und im Lukas-Evangelium ist es schön, wenn man in den Evangelien auch mal ein bisschen sehen, wie war diese Berufungsgeschichte der Jünger. Ist immer ein bisschen anders. Bei Matthäus ist es ganz ähnlich wie beim Markus. Beim Lukas kommt dann noch dazu, dass Jesus den Simon Petrus bittet, darf ich dein Boot benutzen, um zum Volk zu sprechen? Ne? Und Petrus, Simon Petrus, ja klar. Und dann hat ja Jesus da gelehrt und dann hat er ja nochmal gesagt, jetzt fahr doch nochmal raus und werf deine Netze nochmal aus. Das ist die Berufungsgeschichte im Lukas. Und als dann dieser große Fischfang war und dann Petrus nur gesagt hat, Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Sünder. Der Schreck war denen in die Glieder gefahren. Die haben diese Vollmacht, diese Kraft Jesu gesehen. Die haben gesehen, was das für einen Unterschied macht. Und dann schreibt der Lukas, und dann sind sie Jesus nachgefolgt. Also die haben wenigstens auch noch was gesehen. Ja, die anderen, die haben gar nichts gesehen. Die sind einfach so mit. Und bei Johannes war es nochmal anders. Sehr schöne Geschichte auch. Da war das ja so, dass der Johannes der Täufer zwei Jüngern gesagt hat, der gerade vorbeigelaufen ist, das ist das Lamm Gottes. Und der hat quasi Werbung gemacht für Jesus. Ne? Also Johannes der Täufer war ein Fürsprecher, Jesus nachzufolgen. Und da war der Andreas dabei und der hat dann gesagt, zu seinem Bruder, du Petrus, wir haben den gefunden. Den Messias gefunden. Johannes der Täufer hat es uns bestätigt, der ist es. Auch interessant, gell? Wie so diese Geschichten unterschiedlich sind, wie sie auch zusammenkommen. Mich begeistert es total. Den beiden hat Jesus sogar gesagt, kommt mal mit und ich zeige euch, wo ich wohne. Hat Jesus irgendwo gewohnt? Das ist total interessant. Johannes 1, ja? Aber eine ganz andere Geschichte. Und ich möchte dich und uns daran erinnern, wie die Jünger, dass Jesus jeden Einzelnen von uns zu sich gerufen hat. Mit dieser Leidenschaft, mit dieser Unwiderstehlichkeit, dass wir auch mal vielleicht alles stehen und liegen gelassen haben, um ihm nachzufolgen. Dieser Ruf, der an unser Herz gegangen ist, den möchte Jesus heute Morgen erneuern in deinem Herzen. Der wirbt um dich. Du bist gerufen. Jesus hat seine Jünger gerufen, dass sie bei ihm sind. Er hat sie gerufen, dass sie lernen an seiner Seite. Er hat sie gerufen, dass sie selber die Dinge tun, die Jesus gemacht hat. Menschen zu heilen, Menschen zu befreien. Er hat ihnen Vollmacht gegeben. Ist es nicht ein absolutes Vorrecht, dass wir von Jesus gerufen worden sind? Ich habe euch erwählt, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch zuerst gerufen. Bei Nachfolge, ihr Lieben, geht es um einen Ruf des lebendigen Gottes an uns. Er hat uns gerufen und wir dürfen da antworten. Und jetzt wird es noch besser. Von dem Moment an, wo wir Jesus begonnen haben nachzufolgen, lernen wir von ihm. Das ist auch was Wunderbares. Wir lernen ihn besser kennen, wir lernen Jesus besser kennen, wir lernen auch uns besser kennen. Da habe ich euch auch eine Bibelstelle mitgebracht, die ich sehr liebe, aus Epheser 1, 17 bis 19, wo Paulus für die Gemeinde betet. Ich bete um zwei Dinge. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Deswegen sind die Jünger Jesus nachgefolgt, weil sie diese Hoffnung in ihr Herz bekommen haben. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereitet, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Ich habe so den Eindruck, Paulus macht es ähnlich. Er sagt, guck mal, ich bete dafür, dass wo ihr mit Jesus angefangen habt, dass ihr immer euch daran erinnert und Offenbarung bekommt, wieder neu, wer Jesus ist und was für eine Hoffnung ihr bekommen habt, ihm nachzufolgen. Und diese Entdeckungsreise mit Jesus zu gehen, ist eine wunderbare Geschichte, als Jesus seine Jünger mal fragt, ich mache es mal wieder auf Schwäbisch, sagt mir mal, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und er sagt, die, ja, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, manche sagen, du bist Elia. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern oder fragt sie, was sagt denn ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus zu ihm, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann kennt ihr wahrscheinlich die Antwort von Jesus, er sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus hatte eine Offenbarung, wer Jesus ist. Und in diesem Moment sagt Jesus zu Petrus, jetzt sage ich dir auch, wer du bist. Jetzt sage ich dir auch, was für eine Hoffnung für dein Leben besteht. Du bist Kephas und auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Das ist diese Hoffnung, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir ihn sehen, dann bekommen wir gespiegelt, was für eine Hoffnung er für unser Leben hat. Amen, ist das nicht wunderbar? Und dieses Großmaul Petrus, dieser Mann, der wankelmütig war, das war der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde gebaut hat. Kommt auch niemand drauf. Hätte kein Headhunter empfohlen, den zu nehmen. Den nehmen wir nicht. Also den schon mal gar nicht. Aber Jesus hat ihn genommen. Warum? Weil diese Hoffnung, diese ewige Hoffnung für Petrus immer schon bestanden hat. Und an dem Moment, wo Petrus Jesus kennengelernt hat, wurde ihm diese Hoffnung offenbar. Hast du ein bisschen schon Hoffnung geschöpft bei der Nachfolge von Jesus, was er mit dir und deinem Leben vorhat? Das ist unglaublich motivierend. Ich möchte euch erzählen, wie das bei mir war. Ihr wisst vielleicht noch, dass ich ja als Förster bei der Landesforstverwaltung gearbeitet habe, 18 Jahre lang. Und dann habe ich bei der Werkstatt für Gemeindeaufbau, wo jetzt der Marcel auch studiert, wo ich mich sehr freue. Genau. Da habe ich auch studiert um die Jahrtausendwende. Und da habe ich den Master of Theology gemacht. Und 2003 war ich dann fertig. Und da war ich ja noch Beamter. Ja, 75% habe ich noch als Beamter gearbeitet. Und da war die große Frage, was mache ich jetzt? Bleibe ich Förster oder verändere ich mich? Weil mit dem Theologiestudium, also in den Bäumen, kann man jetzt nicht so arg viel von Jesus erzählen. Ne? Man kann es ja mal versuchen, aber die Leute, ja genau, die Leute, man kann die Leute durch den Wald führen, das mache ich tatsächlich auch heute noch. Ja. Aber auf was ich sagen will, raus will, es war wirklich so eine Phase von 2 Jahren, wo ich so noch in so einem Zwischenstadium war. Und dann kommt eine Situation, wo Gott zu mir durch einen Baum gesprochen hat. Das kann einem Förster ab und zu mal passieren, dass Jesus durch einen Baum spricht. Und das war eine Kiefer und die hatte praktisch ein Zwiesel. Wisst ihr, was ein Zwiesel ist? Das sind so zwei, also so praktisch ein Stamm und es sind so 2 Kronen. Ja? Eine Krone, das war ein total interessanter Baum, eine Krone hatte dürre Nadeln und eine hatte grüne Nadeln. Und ich stehe vor diesem Baum und merke auf einmal, dass Jesus eben durch den Baum mir was zeigen will. Und das Wort, das ich empfangen habe, war nur, geh rüber auf die andere Seite. Und es war die Seite, wo die Krone grün war. Und ich habe erst mal gedacht, eine grüne Krone, Jesus hat mich dorthin berufen, wo es Hoffnung gibt. Ja? Wo das Leben ist, wo das Leben in Fülle ist. Er möchte, dass mein Leben in einer dürren Krone endet. Also das war das Erste, aber das habe ich halt so nicht, also das war eine schöne Nachricht, ja, dass es Hoffnung war. Und ich habe es trotzdem noch nicht so ganz verstanden. Da gehe ich in die Forstdirektion, 3 Tage später, und da kommt mein Kollege entgegen, hast du schon mitgekriegt? Nee, was denn? Ja, dass wir aufgelöst werden als Forstverwaltung. Damals war noch der Erwin Teufel Ministerpräsident, da gab es eine große Verwaltungsreform, wurden die ganzen Forstämter in den Landratsämter eingegliedert. Also das heißt, ich habe sofort gemerkt, das ist jetzt die dürre Krone. Also das war das Reden, also kann man ja unterschiedlich verstehen, aber ich wusste, das ist die dürre Krone und jetzt ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen habe ich mein Beamtenverhältnis aufgehört und bin rausgegangen, bin zu Treffpunkt Leben gekommen als Pastor, weil ich empfunden habe, dass Jesus mich gerufen hat. Und weil diese grüne Krone mir gesagt hat, hey, da ist so viel Hoffnung und ich möchte, dass du dorthin gehst, in ein Land der Hoffnung. Das möchte ich euch zusprechen. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir immer in einem Land der Hoffnung unterwegs. Amen. Das ist so, weil Jesus voller Hoffnung ist und weil er uns mit dieser Hoffnung füllen möchte. Mir ist noch ein dritter Aspekt wichtig, also dass wir gerufen worden sind, dass wir auf dem Weg der Nachfolge immer mehr von Jesus offenbart bekommen und auch über die Hoffnung, die wir in ihm haben. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt und den möchte ich uns nicht aussparen, weil der ganz wichtig bei der Nachfolge ist. Jesus hat das Volk samt seinen Jüngern zu sich gerufen, Markus 8, 34, und sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Diese Stelle finden wir bei Matthäus und Lukas fast wortgleich. Wie hört sich das denn an? Nicht mehr so glatt, oder? Nicht mehr so freudig, nicht mehr so leicht. Eher herausfordern, sich selbst verleugnen. Ja, kann ich gar nicht mehr der sein, der ich bin, oder was? Was bedeutet denn das, sich selber verleugnen? Ich dachte, das Evangelium macht mich frei. Die Tabea hat dort doch drüber gepredigt, auch wenn der Fisch sie angeknabbert hat irgendwie. Aber es macht doch frei, das Evangelium. Was muss ich da noch ein Kreuz tragen? Und ich habe da noch ein paar Stellen gefunden aus dem Evangelium, die uns herausfordern. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Klingt auch ein bisschen hart, oder? Oder dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast, gebe das Geld den Armen. Das war dem zu strange. Das hat er nicht gepackt. Oder Jesus erzählt das Gleichnis vom Festmahl. Und wie dann jemand unterwegs ist und Menschen einlädt, Teil dieses Festmahls zu sein. Der Erste sagt, ich habe einen Acker gekauft. Ich muss unbedingt hingehen und den erstmal angucken. Ich habe gerade keine Zeit, bitte entschuldige mich. Und der Zweite, hey, ich habe 5 Ochsergespanne gekauft. Und ich möchte sie jetzt genauer ansehen. Schon interessante Entschuldigungen, gell? Und ein Dritter, also das finde ich jetzt okay. Ein Dritter hat gesagt, ich habe gerade geheiratet. Also das verstehe ich jetzt. Ne? Ich kann jetzt auch nicht mitkommen. Und dann hat dieser Herr befohlen, geh auf die Feldwege, an die Zäune und dränge alle, die dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Das schneidet, gell? Merkt ihr das auch, dass wir manche Stellen, manche Aussagen von Jesus gerne weichspülen würden? Dass wir sie vielleicht sogar aus der Bibel rausstreichen würden oder so lange eine Übersetzung suchen, wo das ein bisschen angenehmer klingt. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, in unserer Zeit über den Real Jesus zu predigen und nicht über den weichgespülten Jesus, der nur angenehm ist, der uns nur in angenehmen Zeiten in unserem Leben begegnet, aber der nicht mehr deutlich macht, dass Nachfolge uns alles kostet. Alles. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur Jesus, bevor du jetzt irgendwas machst. Jesus will alles haben. Vielleicht ist es die enge Pforte. Das wäre so meine Erklärung einer engen Pforte. Aber das soll uns ja keine Angst machen. Jetzt komme ich wieder auf die Hoffnung zurück. Jesus möchte uns ja das Leben nicht schwer machen, sondern er möchte uns, indem er uns ganz ruft mit allem, was wir haben, möchte er uns ja Teil dieser maximalen Hoffnung machen. Das ist ja der Punkt. Aber da gibt es auch Dinge, die ich mal als Preis der Nachfolge bezeichne. Es gibt auch einen Preis, den wir bezahlen müssen. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann überschlag die Kosten. Das kostet auch was. Nachfolge ist nicht umsonst. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Genau, vielleicht vorher, genau, Jesus nachzufolgen kostet uns alles, das Alte nämlich, und dafür bekommen wir alles neu. Ein Beispiel. Ich bin mit meiner Frau, mit der Bea, 30 Jahre verheiratet. Wir haben uns kennengelernt bei einer Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission. Und ich hatte überhaupt nicht vor, als ich dort die Jüngerschaftsschule gemacht habe, 1991, mich in eine junge Frau zu verlieben. Überhaupt nicht. Weil ich war sehr ernüchtert, weil da eine Beziehung, die ich vorher hatte, auseinanderging, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich die Frau, die Gott für mich hat. Und da wurde das irgendwie nichts. Und da habe ich gesagt, ich habe jetzt auf das ganze Thema keinen Bock mehr. Und dann hat es trotzdem gefunkt zwischen uns. Und Gott hat sogar während der Jüngerschaftsschule, und das soll man eigentlich nicht machen, jemand gebraucht, der prophezeit hat, dass es in Ordnung ist, dass ich verliebt bin in die Frau. Also Gott hat es bestätigt, hey, das ist okay. Und jetzt war das Problem aber, dass Freundschaften nicht erlaubt waren. Und ich habe, als wir uns dann nach 6 Wochen, habe ich mal die Bea auf den Spaziergang mitgenommen, und dann kommt das Wunderbare, ja, ich war dann ganz mutig und habe gesagt, wie ich empfinde, und sie hat gesagt, ihr geht's genauso. Und ich, oh, herrlich, 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 herrlich. Wunderbar. Und dann habe ich so begonnen, unsere Freundschaft Helinge zu leben. Helinge. Das heißt, da gab's ein Gebetskämmerchen auf dem Dachboden. Und da habe ich dann so 20 so Teelichter aufgestellt, angezündet und habe mich mit der Bea getroffen. Und da sagt sie manchmal, wenn sie mich als nicht mehr so romantisch empfindet, erinnert sie mich immer an diese Situation. Weißt du noch? Das könntest du auch mal wieder auspacken. Und dann haben wir natürlich, irgendwann habe ich schon gedacht, okay, wir treffen uns jetzt hier heimlich, aber eigentlich ist es nicht okay, weil die Regel war, wir dürfen das eigentlich nicht. Und dann haben wir uns mit der Leitung getroffen und es war eine Amerikanerin und ein Schweizer. Die Amerikanerin hat gesagt, oh, wonderful. Der Schweizer hat gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass ihr da miteinander hier rumschäkert und so. Und dann haben wir uns ganz klar gemacht, das geht gar nicht. Also sie war da ein bisschen weicher, er war ganz klar. Und ich hatte so einen Mentor und der hat mir das dann auch bestätigt, aber der hat mir, und jetzt kommt es und hat was begonnen, was für mich neu war, der hat mir mal gezeigt, wie er mit seiner Verlobten umgeht und wie er in Phasen gewartet hat. Und es war für mich eine ganz neue Erfahrung, jetzt nicht mein Ding durchzuziehen, sondern zu sagen, wow, könnte es sich lohnen, gehorsam zu sein. Ich bin dann zu Bea und habe gesagt, Bea, wir warten aufeinander. Und Bea hat gedacht, ich mache Schluss. Die hat es nicht so leicht verkraftet. Aber wir haben dann tatsächlich gewartet. Und je mehr wir gewartet haben, desto mehr Segen haben wir empfangen. Wir haben dann an einem der letzten Tage der Jüngerschaftsschule, waren wir in Rom, werde ich nie vergessen, auf dem Monte Testaccio, und da hat die Bea zu mir gesagt, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Also die hat auf jeden Fall, die Beziehung war so tief geworden, obwohl wir es nicht ausgelebt haben, dass wir zusammen geblieben sind. Und dann haben wir in verschiedenen Orten gewohnt, ich habe in der Forstverwaltung gearbeitet, sie in der Krankenpflege, und wir haben bis zum Schluss, bis wir geheiratet haben, immer 2 getrennte Wohnungen genommen. Die Leute haben uns gesagt, sag mal, ihr seid doch blöd, da zahlt ihr 2x Miete. Dann haben wir gesagt, machen wir. Weil wir es so machen wollen. Weil wir aufeinander warten wollen. Und dann haben wir in einem Ort beide eine Wohnung gesucht, eine 2-Zimmer-Wohnung, und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe eine Wohnung in einer Straße gekriegt und sie in der Parallelstraße, und vom Dachfenster aus konnten wir uns zuwinken. Es war ein Segen nach dem anderen, weil wir gewartet haben. Und es war auch schwierig, es war hart. Aber was ich euch damit sagen will, ist, diese Dinge, die uns manchmal hart vorkommen, wo wir sagen, jetzt muss ich da einen Preis zahlen, um wie viel mehr Segen empfangen wir dann, wenn wir das machen? Wir haben geschmunzelt bei unserer Hochzeit, haben die Leute sich über uns lustig gemacht und haben so ein Lied gesungen, Küssen verboten und so, weil wir bis zur Verlobung gewartet haben, uns zu küssen. Das fanden die total witzig. Und wir haben nur gesagt, wir haben uns nur angeguckt und gesagt, ja, das haben wir schon gut gemacht. Wir haben es für uns gewusst. Und wir sind dann vor einigen Monaten mal abends spazieren gelaufen. Und dann haben wir festgestellt, wir haben einen Sohn, der auch verheiratet ist. Und der hat seine Frau auch bei einer solchen Schule kennengelernt und die durften auch keine Beziehung haben. Und die haben den gleichen Segen erlebt. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie groß die Hoffnung Gottes für unser Leben ist, was er alles bereithält, wenn wir auch bereit sind. Und ich möchte das jetzt nicht predigen, dass das jetzt alle jungen Leute so machen müssen, versteht mich nicht falsch. Aber wo gibt es auch Dinge, wo wir einfach Jesus gehorsam sein können und wo wir auch Entscheidungen treffen, ihm nachzufolgen, wo es auch mal was kostet. Und dann erleben wir einen umso größeren Segen. Und Paulus hat im Römerbrief geschrieben, jetzt komme ich nochmal auf die Hoffnung zurück, weil ich möchte ja euch vor allem von der Freude erzählen, Jesus nachzufolgen. Und die wird immer noch größer, auch wenn wir mal in Anfechtung fallen und wenn wir auf Dinge verzichten, und es vielleicht für uns eine Einschränkung ist, dann umso größer wird diese Freude und diese Hoffnung, die Gott für uns hat. Der Gott der Hoffnung hat Paulus gebetet, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du in eine Chipstüte reinlangst und holst einen Chip raus, das ist wirklich die Einzahl von Chips, ist ein Chip. Und du isst einen Chip, was passiert dann? Zumindest bei mir, du willst nochmal einen essen, ne? Hätte ich doch nicht angefangen, jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Das steckt auch in diesem Vers drin. Er erfüllt uns mit Freude und Frieden im Glauben. Und wenn wir da mal angefangen haben zu essen, dann werden wir immer mehr, immer reicher an Hoffnung. Das ist diese grüne Krone. Wenn wir darauf zugehen, es ist immer noch mehr Hoffnung da. Und vielleicht ist das jetzt nicht das, was du gerade in deinem Leben erlebst, aber ich predige es in dein Leben hinein heute Morgen, weil ich glaube, es ist die Wahrheit. Diese Hoffnung, die uns erfüllt in der Nachfolge Jesu, da möchte ich nicht schweigen davon. Und sie macht uns auch zu Menschen, die diese Hoffnung weitertragen. Eine ganz kleine letzte Geschichte noch zum Schluss. Ich durfte jetzt von meiner Gemeinde Doxadeo, wir sind da in Stuttgart-Vaihingen, eine Woche in Südafrika sein. Weil die Gemeinde aus Südafrika ursprünglich kommt. Und da gibt es ganz viele Campusse. Also allein in Pretoria zum Beispiel gibt es über 15 Campusse von Doxadeo. Da gibt es christliche Schulen, da gibt es Werke, die mit arbeitslosen Jugendlichen arbeiten. Das ist wirklich total stark. Und wir haben da so eine Busfahrt gemacht mit ganz verschiedenen Leuten aus 30 Nationen waren da Menschen. Und haben wir diese Schule besucht und konnten eine Stunde lang mit den ganzen Rektoren dieser christlichen Schule sprechen. Und auf diesem Schulgelände ist auch ein Waisenhaus. Und diese Rektoren zu erleben, wie die mit Tränen in den Augen erzählen, wisst ihr, da war ein junges Mädchen, ein Waisenkind aus einem Township. Keine Hoffnung im Leben. Eltern verloren. Armut. Sie kam in unsere Schule. Sie war nicht gut in der Schule. Sie hat mehrere Klassen wiederholen müssen. Sie hat in diesem Waisenhaus gelebt. Und wir haben aber irgendwie immer die Hoffnung gehabt, wir bleiben dran. Und wir bieten ihr einen Raum, wo sie heil werden kann, wo sie Hoffnung haben kann, wo sie lernen kann. Und wirklich mit Tränen in den Augen haben die gesagt, irgendwann hat's das Mädchen geschafft und hat den Abschluss in der Schule gemacht. Und sie wurde eine Sozialarbeiterin und hat anderen Kindern aus dem Township geholfen und das weitergegeben, was sie erlebt hat. Und wenn du so eine Geschichte hörst und wenn du diese Hingabe dieser Mitarbeiter siehst, dann denkst du, wow, für diese Hoffnung lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Allein für das, ein Hoffnungsträger zu sein. Und zu sagen, Jesus, ich möchte keine Angst haben, dir alles zu geben. Ich gebe dir gerne alles. Aber es ist ein bisschen gefährliches Gebet, gell? Ich möchte aber es gar nicht so gefährlich machen, weil Jesus dich so lieb hat, dass er dich nie überfordert. Aber ich glaube, und da bin ich ganz fest davon überzeugt, wir können nicht über Nachfolge sprechen, ohne über den Preis zu sprechen. Das dürfen wir nicht vergessen, auch in unserer Zeit. Und ich möchte dir drei Fragen mitgeben. Vielleicht, was sagt Jesus zu dir heute? Ist es etwas oder gibt es etwas, wo er dich erinnert an den Ruf, den er für dein Leben hat? Und die zweite Frage, Gibt es was, wo du über Gott in letzter Zeit gelernt hast oder auch über die Hoffnung, die er für dein Leben hat? Und ich möchte das auch gleich beten, dass das wieder erfrischt wird in dir. Und dann die Frage, gell, wie wirkt sich Nachfolge Jesus in deinem Leben ganz praktisch aus? Worin darfst du mutige Schritte gehen? Und diese mutigen Schritte nochmal, die sind manchmal, das kostet ein bisschen was, ja, vielleicht mal klar hinzustehen. Die Bea sagt zu mir immer, du ganz ehrlich, wenn mal Verfolgung kommt, habe ich schon auch Respekt davor, ja, wie stark ist dann mein Glaube noch? Und wie halte ich dann noch auch zu Jesus, wenn es mal nicht so einfach ist? Aber wisst ihr, wenn wir unsere Liebesbeziehung zu Jesus jetzt in dieser Zeit vertiefen, dann brauchen wir uns auch da keine Sorgen machen. Sondern einfach sagen, Jesus, es ist gut, wenn wir mit dir unterwegs sind. Es gibt nichts Besseres, nur du hast Worte des ewigen Lebens, ich will nichts anderes. Und weil das so hoffnungsvoll ist, weil das so kostbar ist, zahle ich auch den Preis, den es kostet, dir nachzufolgen. Ich bete noch. Jesus, danke für dein wunderbares Wort. Manchmal ist es auch nicht immer ein leichtes Wort, Herr. Und manchmal merken wir aber auch diese Kostbarkeit, da ist nichts Billiges drin, da ist nichts nur Einfaches drin. Du hast es auch nicht einfach gehabt, Herr. Du bist den Weg ans Kreuz gegangen. Und lass uns lernen, was es bedeutet, dass wir dir nachfolgen können, dass wir uns rufen lassen, dass wir diese Hoffnung auch haben. Und ich bete jetzt auch über jedem, der hier ist heute Morgen, dass der Heilige Geist dich erinnert an diese Hoffnung, dass er es wie so auch wieder aufleben lässt, das erfrischt und dir ja wie so eine grüne Krone auch wieder neu zeigt, die er für dein Leben hat. Wo hat Jesus dir Hoffnung gegeben? Wo hat er in dein Leben hineingesprochen? Und ich bete, dass du das erweckst, Jesus, durch deinen Heiligen Geist heute Morgen, dass wir als Einzelne und als Gemeinde dir gerne nachfolgen. Weil wir sagen, Jesus, es gibt nichts Besseres, als dich zu kennen und mit dir unterwegs zu sein. Und damit segne ich euch im Namen Jesu. Amen.